Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei Nu Gugge mal da, der Podcast rund um deinen Trip nach Dresden-Elbland. Ich bin Henriette Fehr-Grützner und habe wie in jeder Folge einen Gast, der durch seinen Beruf auf ganz besondere Art mit der Region um diese wirklich schöne Stadt Dresden verbunden ist. Ihr könnt euch auch dieses Mal auf jeden Fall auf echte Insider-Tipps freuen und die kommen heute von einem, das kann man wirklich sagen, der bekanntesten Gesichter Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen an die Schauspielerin Cornelia Gröschel.
Hallöchen. Ein bekanntestes Gesicht Deutschlands. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Dresdens, aber doch nicht Deutschlands.
Naja doch, weil da, wo du mitspielst, nämlich im Tatort Dresden, der wird ja deutschlandweit ausgestrahlt, da kennt man dich. Jetzt werden einige denken, ah, Tatort Dresden, welche von beiden? Es gibt ja jetzt nur noch eine, und zwar die mit den blonden Locken.
genau, das, die Blonde.
Genau, die Blonde.
Die, die später kam.
Genau, das bist du. Und mich würde natürlich total interessieren, du bist ja jetzt auch durch Dresden hierher gekommen. Wir sitzen nämlich gerade in einem wunderschönen Café, Arabusta am Körnerplatz. Wir gucken aufs blaue Wunder und trinken leckeren Kaffee. Und wo du hergekommen bist, erkennt man dich eigentlich? Kannst du noch durch Dresden gehen, ohne dass dich ständig jemand anspricht?
Es gibt immer so Phasen. Es gibt so Phasen, gerade nach der Ausstrahlung von einer aktuellen Folge, da nimmt es zu. Und dann gibt es manchmal so Tage, wo ich ständig irgendwo erkannt werde. Meistens ist es aber dieser Effekt von, warte mal, die kommen mir so bekannt vor. Das ist doch, woher kenne ich? Also seltenst wissen sie dann konkret so, ach, das ist die, so. Und dann gibt's Phasen wie jetzt, was ich super angenehm finde, und da werde ich gar nicht mehr erkannt. Also weder hier, noch in Berlin, noch in Leipzig, noch wo ich sonst bin. Ja. Vielleicht mal kurz einen Blick. Gestern Abend kam ich relativ müde, saß ich im Zug aus Berlin und wollte nur noch meine Ruhe, und vor mich setzte sich eine Frau, die mich so finster anguckte, weil sie eben nachdachte, woher sie mich kannte, und ich dachte, wehe, du sprichst mich an. Mir dann die Kopfhörer aufgesetzt, weil ich wollte nur noch meine Ruhe haben. Nee, aber sonst ist das wirklich sehr... Und wenn ich erkannt werde, ist es sehr nett.
Es ist schön, ne?
Sehr nett.
Ja, das glaube ich auch für die. Die freuen sich ja dann auch, dich mal in live zu sehen, nicht nur im Fernsehen. Auf jeden Fall freuen wir uns heute auf deine Tipps. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Tipp dabei, wo ihr dann Cornelia Gröschel auch wirklich mal treffen könnt. Machen wir gleich. Kommen wir gleich zu. Vielleicht erstmal noch, du bist nicht nur geborene Dresdnerin, sondern du hast dich auch entschieden, wirklich hier in Dresden zu leben. Vielleicht mal ganz kurz, wo in Dresden lebst du?
Also ich werde jetzt mal nicht ganz genau erklären, wo ich wohne und den Straßennamen nennen, aber ich wohne eher südlich und auch eher sehr am Stadtrand, weil ich durch meine Pferde viel außerhalb von Dresden bin und dann auch schnell, also ich wohne gar nicht in der Innenstadt oder in der Neustadt oder sonst irgendwo, weil ich brauche die Nähe zur Natur, zum draußen sein.
Und wo bist du aufgewachsen?
In Johannstadt.
Und im Laufe der Jahre, was würdest du sagen, wie hat sich Dresden verändert?
Ich finde, es hat sich sehr stark verändert sogar. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dann war das ja irgendwie schon, also ganz vieles ist neu geworden, viele Straßen sind neu geworden oder Häuser wurden wieder aufgebaut, nicht zuletzt die Frauenkirche.
Ja.
Bis heute geht es mir manchmal so, dass ich, wenn ich nach Johannstadt oder Striesen fahre, dass ich denke, da steht plötzlich ein Haus, da stand früher kein Haus.
Ja.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist schon noch Dresden
und
trotzdem irgendwie noch meine Heimatstadt, das schon.
Cornelia, wie würdest du einem Fremden, der noch nie in Dresden war, Dresden beschreiben?
Also rein optisch als eine sehr schöne Stadt. Mhm. Sehr, also mit diesem barocken Kern, Altstadtkern, ist es, glaube ich, auch etwas sehr Besonderes. Also ich bin selber manchmal überrascht, wenn ich Fotos mache, selbst von Dresden, von der Frauenkirche, und mir die dann anschaue oder von der Semperoper, was auch immer, dann denke ich so, wow, das ist schon ganz schön schön.
Ja.
Sehr vielfältig, finde ich, wenn man dann in andere Viertel geht. Was wir zum Beispiel beim Tatort viel zu selten zeigen, finde ich.
Mhm.
Also weder die historische Altstadt, außer mal so ein Schwenk über das Panorama, noch so Neustadt, also es gibt so viele verschiedene Aspekte der Stadt, die wir zum Beispiel im Tatort gar nicht abdecken. Das finde ich eigentlich ganz schade. Und es ist natürlich wahnsinnig schön eingebettet ins Elbtal und die Nähe zur Sächsischen Schweiz. Also viel und sehr schnell, sehr schöne Natur oder gerade eben auch der, ich finde es sehr besonders, dass wir diesen Fluss haben, dessen Ufer nicht bebaut werden dürfen, und dadurch hast du diese Naturschneise mitten in der Innenstadt. Und das finde ich sehr besonders.
Oh, du hast es jetzt so schön beschrieben, also wer jetzt keine Lust hat, nach Dresden zu kommen, weiß ich auch nicht. Du bist ja mit 3 Geschwistern in Dresden aufgewachsen, in so einer richtigen Künstlerfamilie. Deine Mama kommt vom Ballett, dein Papa kommt vom Gesang. Wie war das bei euch zu Hause? War da die ganze Zeit Gesang und Tanz oder wie können wir uns das vorstellen?
Also meine Mama hat zwar für das Ballett gearbeitet, ist aber Pianistin. Also sie ist Ballettrepetitorin gewesen. Das sind also die Personen, die am Klavier sitzen, während die Tänzer und Tänzerinnen proben und trainieren ihre Choreografien einstudieren. Also ja, es gab natürlich im Wohnzimmer einen riesengroßen Flügel und es war viel Klaviermusik und viel Gesang, weil mein Vater dann früher oft auch zu Hause die Schüler und Schülerinnen zu Hause hatte, die er dort dann unterrichtet hat. Das heißt, manchmal ist man dann früh geweckt worden von etwas schiefen Tönen. Ich mochte es nie, ich mag bis heute keine Oper mehr deswegen.
Das ist ja spannend.
Ja. Und ansonsten waren wir aber eigentlich eine relativ normale Familie, muss ich sagen. Also meine Eltern waren darum auch immer sehr bemüht, dass wir einfach, also ich stelle mir das jetzt so, wenn du sagst Künstlerfamilie, dann sehe ich immer so eine halbe Hippie-Familie mit einem riesen Tisch und Zigarettenrauch und 1000 Schauspielerinnen und Schauspieler und Künstler und Sänger und Tänzer zu Hause. Das waren wir gar nicht. Also wir waren total normal. Selbst mein Opa war ja eigentlich Opernsänger, aber trotzdem war das so ganz, wir waren nun auch einfach immer viel in der Kirche und wir waren so ein ganz normaler Haushalt.
Aber eben viel Musik.
Viel Musik, ja, sehr, sehr viel Musik, das stimmt.
Und an Weihnachten dann auch so dieses typische Weihnachtssingen und Klavierspielen, so stelle ich mir das jetzt vor bei euch.
Ja, tatsächlich. Also vor allem, wenn wir dann eben bei meinen Großeltern waren, dann war das üblich, dass dort jeder sein Instrument ausgepackt hat und dann wurde Klavier gespielt und Instrumente und gesungen.
Welches Instrument hast du gespielt?
Ich habe mal eine ganz kurze Zeit lang Geige gespielt, aber ich habe es gehasst.
Sehr schweres Instrument.
Ich habe, glaube ich, 5 Jahre oder so, aber wirklich als ganz kleines Kind. Und ich durfte dann zum Glück aufhören. Dann habe ich noch ganz kurz Blockflöte gespielt. Das war dann aber auch irgendwie mir zu langweilig. Und dann habe ich es gelassen. Leider, jeder Erwachsene, der kein Instrument spielen kann, sagt natürlich, er würde gerne eins spielen können. Ich glaube, Klavier wäre meins gewesen. Mhm. Ich habe aber auch bis heute nicht wirklich den Ehrgeiz, das jetzt noch nachzuholen. Ich habe sogar ein E-Piano zu Hause. Ich könnte es lernen und meine Mutter ist ausgebildete Klavierlehrerin. Aber ich habe irgendwie zu viele andere Sachen, die mich interessieren.
Ja, und trotzdem, welche Rolle hat Musik für dich heute noch? Du hast gerade schon gesagt, also in die Oper möchtest du nicht gehen, aber zum Beispiel Tanz, also Tanzen zur Musik, ist das noch was dich begleitet?
Ja, der Tanz hat mich nie ganz verlassen, das stimmt.
Du hast mit 4 Jahren, glaube ich, angefangen, ne?
Ich habe mit 4 Jahren angefangen Ballett, so ganz normal Kinderballett, ne? Das gibt's hier in Dresden, haben wir die Musikschule, das Heinrich-Schütz-Konservatorium und die haben eine Tanzabteilung und auch eine für eine Laientanzabteilung eine sehr gute. Also wenn man jetzt kein Profitänzer werden will, kann man dort aber wirklich auch eine sehr gute und solide Grundausbildung bekommen und dort war ich 15 Jahre lang, also
Wahnsinn,
wirklich lang.
Lange.
Und dann wurde natürlich im Studium so ein bisschen, aber nicht so ganz intensiv und dann war ich lange mit einem Tanzlehrer verheiratet und zusammen und deswegen, also für Standard Latein und dadurch kam ich dann zum Paartanz nochmal ganz explizit und deswegen ist der Tanz West Coast Swing, der ist nicht so sehr verbreitet, aber das ist der, der mich jetzt schon am längsten und am intensivsten begleitet. Das ist ein Tanz aus Amerika, der irgendwann mal rübergeschwappt ist, noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Es ist kein klassischer Swing-Tanz wie Rock'n'Roll oder Balboa, solche Tänze oder wie Lindy Hop, sondern es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil man kann den auf eigentlich alle Musik tanzen. Am ehesten könnte er, um Gottes Willen, wenn ich das sage, bringe mich alle um, könnte man vielleicht noch so ein bisschen in die Disco-Fox-Richtung denken, aber auch von da ist er eigentlich ganz, ganz weit entfernt, aber nur um sich irgendwie, jemand, der jetzt gar keine Ahnung hat, sich vorzustellen, was das sein könnte. Und das ist ein sehr, ich mag den Tanz sehr gerne, weil der sehr modern ist in dem Sinne, dass es in der West Coast Swing Szene, die es auch hier in Dresden gibt,
ähnlich wie in der. Das ist total spannend. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich kenne niemanden, der das macht.
Ja.
Aber da gibt's hier, kann man richtig, wenn man sagt, ich habe da Lust, kann man da hin.
Also es gibt natürlich hier in Dresden die ganz klassischen Tanzschulen und die bieten inzwischen eigentlich auch weitestgehend West Coast Swing an. Dann gibt es noch den Rock'n'Roll Club. Die bieten auch inzwischen West Coast Swing an. Und da gibt es inzwischen hier auch eine Szene. Auch, also deutschlandweit sowieso, aber auch schon in Dresden.
Du hast schon gesagt, Oper ist nicht so deins, obwohl es gibt natürlich die Semperoper, absolutes Erlebnis, wenn man in Dresden ist, egal ob man Opernfan ist oder nicht, da kann man auch eine Führung durchmachen. Gibt es eine Bühne hier in Dresden, Schauspielhaus zum Beispiel oder Festspielhaus Hellerau, wo du gerne mal spielen würdest?
Ich würde sehr gerne am Schauspiel Dresden spielen, ja. Also das wäre für mich irgendwie auch so ein kleiner Traum, würde ich sagen, einfach weil ich die Bühne sehr mag und das Haus mag und die Stücke mag. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit ist gerade irgendwie noch nicht gekommen, dass ich das mache, aber ich bin auch schon ein wenig im Kontakt mit dem Schauspielhaus. Also ich glaube, das wäre einfach was, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn sich das irgendwann ergibt.
Dann drücke ich ganz doll die Daumen. Das wäre natürlich auch ein Erlebnis, dich da auf der Bühne zu sehen. Ich habe was ganz Witziges gefunden. Du kennst es natürlich, aber für alle, die dich mal sehen wollen, im Alter von 14, Harald Schmidt, da warst du ja in der Sendung. Harald Schmidt ist ja auch eine Knalltüte, der hat direkt rausgehauen, du bist 12, dabei warst du 14. Das hast du auch nochmal ganz klar gesagt. Da hattest du die große Hauptrolle, nämlich hast Heidi gespielt, der große Kinofilm. Und da warst du eingeladen und da habt ihr darüber gesprochen und da hast du ganz klar formuliert, ich will keine Schauspielerin werden. Ich habe so viele Fragen an dich. Erste Frage natürlich, mit 14 Jahren, wie kam es dazu, dass du Heidi gespielt hast? Hast du einen Casting-Aufruf gesehen und hast dich da gemeldet? Oder haben deine Eltern gesagt, Mensch, das wäre was für dich?
Also Heidi war ja nicht mein erster Film. Mhm. Ich habe mit In aller Freundschaft angefangen in Leipzig. Und da war es tatsächlich so, dass ein Casting ausgeschrieben war in der Zeitung. Also In aller Freundschaft war ganz neu damals, gab es noch gar nicht. Und die hatten für ihre neue Arztserie einen Jungen und ein Mädchen gesucht. Und dieses Casting, das war echt zu einer Zeit, wo noch niemand wusste, was denn ein Casting sei, war ausgeschrieben. Und meine Mutter schlug dann vor, dass sie gemeint hat, du sag mal, wäre das nicht was für dich? Hättest du da nicht Lust drauf? Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt zwar getanzt, aber noch keine Berührung mit Schauspiel. Aber sie hat da, glaube ich, irgendwas in mir gesehen. Mhm. Und dann habe ich das Casting gemacht, dann habe ich die Rolle bekommen. Dann hat die Frau, die das Casting damals gemacht hat, eine Kinder- und Jugendagentur gegründet. Dann war ich über sie, habe ich dann oft auch weitere Filme vermittelt bekommen. Und Heidi, ich glaube, für Heidi war ich auch bei einem Casting, ja. Also gedreht haben wir das ja schon ein bisschen eher. Da war ich, glaube ich, 12, als wir es gedreht haben. Mhm. Und ich wollte das damals gar nicht so unbedingt gerne spielen, weil das war mir zu, ja, mit den Kleidchen und die Heidi und...
Das ist auch, glaube ich, wenn man schon 12 ist, geht ja auch so die Phase los, wo auch Sachen peinlich sind. Ne? Wo
ja, man die sagt, war ja auch einfach nicht cool, die Heidi. Ne? Ja. Ich wollte lieber die Clara spielen, ja, so, weil ja, die in der Verfilmung, die wir gemacht haben, war das ja eine moderne Verfilmung und da war die Clara ein modernes Mädchen aus Berlin.
Ja,
so.
Ja.
Aber nein, es blieb die Heidi und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich das spielen durfte, weil es echt ein schöner Film auch ist.
Ja. Aber trotzdem war das jetzt der Punkt, das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, boah, das hat mir so Spaß gemacht, ich werde jetzt Schauspielerin, sondern du hast ja wirklich gesagt, ich möchte keine Schauspielerin werden. Wie ist es dann gekommen, dass du trotzdem, irgendwann ist ja die Leonie Winkler in dein Leben getreten, so heißt die Figur im Tatort. Wie war dann der Weg, dass es dich doch ins Schauspiel getrieben hat?
Ach, irgendwie hat sich das halt einfach so ergeben. Also anders kann ich es gar nicht sagen, weil ich hatte nie den Traum, Schauspielerin zu werden. Ich habe nie darum gekämpft und alles stehen und liegen gelassen, nur um diesen Traum zu verwirklichen.
Aber vielleicht ist es das, vielleicht ist es diese Lockerheit gewesen, dass man eben nicht verkrampft von Casting zu Casting geht und sagt, ich möchte, ne, sondern vielleicht ist es das.
Ja, und ich hatte halt immer schon sehr viele Sachen. Ich habe, wie gesagt, damals als Kind noch Instrument gespielt. Ich habe immer schon getanzt. Dann habe ich auch mit 10 Jahren angefangen, mich mit Pferden zu beschäftigen. Dann waren wir natürlich sehr aktiv in der Kirche und in der Gemeinde. Wir waren dann dort auch alle im Kinderchor und haben also auch viel gesungen und also es war einfach immer was los und ich hatte gar keine Chance oder es war nie mein Anliegen, mich auf eine Sache zu konzentrieren und die Schauspielerei lief halt einfach dann so mit. Also nachdem ich da eben angefangen hatte bei In aller Freundschaft, naja, dann ging es halt irgendwie so weiter und ich hatte auch Phasen, wo ich das nicht mehr machen wollte und dann wurde ich, glaube ich, schon auch so ein kleines bisschen überredet so von meiner Agentin und von meinen Eltern, die gesagt haben, ach komm, das wäre doch super, mach das doch und naja, dann habe ich es halt gemacht und war mir aber relativ sicher, weil eben mein Herz nicht so sehr dafür brannte, dass ich es nicht beruflich machen will. Hab mir aber natürlich über die Jahre sehr viel Erfahrung angesammelt. Und dann war es eigentlich ähnlich spontan. Ich war ein Jahr im Ausland nach der 10. Klasse. Ich kam zurück und habe dann angefangen, Sprechunterricht zu nehmen, weil ich gedacht habe, gar nicht mit der Intention des Schauspiels, weil ich gedacht habe, es wäre doch ganz gut, den Dresdner Dialekt an- und ausschalten zu können. wenn ich das brauche. Und dann habe ich Sprechunterricht genommen und diese Sprecherzieherin hat damals die Schauspielstudenten aus der Leipziger Schauspielschule betreut, die in Dresden am Theater gespielt haben. Und die fing dann eigentlich fast automatisch an, mich aufs Vorsprechen vorzubereiten, mit mir Rollen zu arbeiten, Gedichte vorzubereiten. Und dann dachte ich, na ja, komm, also jetzt hat sie dich schon vorbereitet.
Jetzt gehst du mal hin.
Jetzt gehst du mal hin.
Genau.
Jetzt gehst du halt mal hin, kannst ja studieren, kannst ja danach immer noch was anderes machen. Es war dann gar nicht so leicht, also weil Schauspielstudium schon sehr kräftezehrend ist. Und selbst im zweiten Studienjahr habe ich immer noch gedacht, ja, ich glaube, das ist nicht das Richtige, weil das Studium ist aufs Theater ausgelegt und das war so viel anders, als ich es vom Film kannte, weil ich musste viel größer und lauter und extrovertierter sein und das war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hatte ich aber mit einer Schauspielerin gearbeitet, einem Szenenstudium, und die hat es aus mir rausgeholt, weil die das gesehen hat, dass ich es eigentlich könnte. Und dann stand ich auf der Bühne ganz groß und laut und wild und verrückt und kam von der Bühne wieder runter und dachte, oh krass, ich wusste nicht, dass ich so sein kann.
Schön.
Und das fand ich so spannend, dass ich dann nach 2 Jahren Schauspielstudium und nach, glaube ich, 11 Jahren Berufserfahrung beschlossen habe, ich mache das jetzt beruflich.
Gott sei Dank. Gott sei Dank, denn wir können dich sonntags nicht immer, aber wenn der Tatort Dresden läuft, als Leonie Winkler sehen. Wie ist Leonie Winkler in dein Leben gekommen? Ich meine, jetzt muss man mal ganz klar sagen, der Tatort, das ist sozusagen der Olymp für alle Schauspieler. Das ist sozusagen der Ritterschlag, da wollen alle hin, du hast es geschafft. Wie ist diese Figur in dein Leben gekommen? Und kneifst du dich manchmal noch und sagst, krass, ich mache den Tatort, das ist schon echt cool.
Naja, die kam wie alles irgendwie, also die kam auch einfach ums Eck. Ich wurde angerufen und eingeladen zu einem Essen mit den Produzentinnen und hatte nicht mal so richtig auf dem Schirm, was die eigentlich machen, also welchen Film die produzieren. Und dann saß ich da mit den beiden, also Nanni Erben, das ist meine Produzentin, die den Tatort produziert. Und die meint, ja, also wir machen ja den Dresdner Tatort und da steigt jetzt eine Kollegin aus und wir wollten dich fragen, ob du das übernehmen willst.
Und hast dir die Gabel runtergefallen und du hast gesagt, oh mein Gott, oder nicht?
Ja, naja, es war also tatsächlich eine sehr spontane Entscheidung, sofort ja zu sagen, weil es für mich klar war, also ich hatte mich schon mal mit dem Thema Tatort beschäftigt, aber ich hatte das immer wieder verworfen, weil ich auch gedacht habe, nee, also Tatort, dann, ich habe zu der Zeit schon in Karlsruhe gewohnt und in Berlin und in Dresden war meine Familie und das waren mir zu viele Standorte. Und als dann die Anfrage für Dresden kam, war für mich klar, das ist ja super, dann habe ich Arbeit und die Chance, meine Familie zu sehen. Zu der Zeit habe ich eben noch nicht hier gewohnt und dann war das sofort klar, dass ich das mache.
Ja, und übrigens für alle Krimi-Fans, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, Cornelia, aber es gibt ja den Elbinsel-Thriller, also ein regelmäßiges Krimi-Hörerlebnis, 3-stündige Fahrt auf der Elbe mit so einem Schaufelraddampfer am Abend, es gibt was zu essen und zu trinken und dann ist dort Kommissar Brugger, der ist mit an Bord und dann kann man rätseln, wer ist der Mörder. Und wenn man links und rechts, kann man auch rausgucken, dann kriegt man so Hinweise und das alles beruht auf einem echten Dresdner Kriminalfall und man kann den dann lösen und am Ende hoffentlich natürlich herausbekommen, wer der Mörder ist. Das ist eine spannende Sache. Hast du das schon mal gemacht?
Nein, noch nie. Aber bei solchen Sachen kriege ich immer sofort Lust, inkognito dahin zu gehen.
Ja.
Und dass dann irgendwie die Mitfahrenden sich freuen, weil sie dann sagen, oh, die Tatortkommissarin ist da. Das
die weiß es doch. Die weiß es doch, genau. Die werden sagen, sie weiß es bestimmt schon. Also alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter sächsischedampfschifffahrt.de. Und jetzt lass uns mal in die Rubrik Kurioses springen. Und zwar haben wir da die Zahl 25. Hast du eine Ahnung, was es mit der Zahl 25 auf sich hat? Die habe ich rausgesucht.
Nee, gar nicht.
Also das ist ja so eine Rubrik, wo entweder der Gast, in dem Fall du oder ich, eine Zahl mitbringe. Und tatsächlich ist es so, beim Tatort seit fast 25 Jahren läuft immer der gleiche Vorspann. Das gibt's kein zweites Mal. Das ist ja wirklich ein Unikat und was ganz Besonderes. Kultstatus sozusagen. Ich glaube, die erste Folge war 1970. Die hieß Taxi nach Leipzig. Und das ist ja auch Wahnsinn. Jeden Sonntag gucken ja Millionen von Deutschen den Tatort. Hast du als Kind schon Tatort geschaut?
Als Kind glaube ich nicht.
Oder so
aber
als
das war dann eher so als Jugendliche oder dann auch im Studium. Dann war das so ein Ding, was wir gemeinsam geschaut haben, ja.
Und gibt es Drehorte in Dresden, wo du besonders gerne drehst?
Leider drehen wir ja kaum noch in Dresden. Wir drehen überwiegend in Leipzig. Ich mochte das aber die Zeit, als wir noch in Dresden gedreht haben, weil ich dadurch so viele Ecken von meiner Stadt kennengelernt habe, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann bin ich manchmal, also zum Beispiel haben wir einmal auf dem Platz vor der Semperoper gedreht. Und wenn ich da jetzt lang gehe, dann denke ich immer so, ah ja, da oben. Und da lag dann das Handy, das habe ich dann da gesucht. Und da war meine Kollegin.
Und da war die Leiche.
Ja, genau. Das ist ganz lustig.
Und gibt es manchmal auch so, oder gab es Drehorte, die du auch so mit deiner Kindheit verbunden hast, dass du gesagt hast, da habe ich mit meiner Freundin gespielt oder so?
Wir haben tatsächlich vor kurzem in der Nähe vom Fährgarten in Johannstadt gedreht. Mhm. Und dort bin ich ja wirklich groß geworden. Wir waren also jeden Tag da irgendwie da unten an den Elbwiesen. Und wir haben also irgendwie 100 Meter weiter gedreht. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ach Mensch, wie lustig.
Gibt es in Dresden generell Orte, die dich inspirieren? Wo du gerne bist, wo du vielleicht auch Kraft tankst?
Also Orte, die mich inspirieren, also ich bin natürlich schon gerne ab und zu mal in der Neustadt, aber ich bin nicht so viel in Dresden, in der Innenstadt selber unterwegs. Außer tatsächlich, wo man mich wirklich treffen kann häufig, ist in der Neustadt im Eiscafé Venezia. Also
warum
am Goldenen Reiter.
Beste Eis? Oder
meiner Meinung nach ja. Weltweit.
Weltweit, das beste Eis. Eiscafé Venezia am Goldenen Reiter.
Am Goldenen Reiter.
Ja.
Also da gehe ich wirklich gerne hin, so viel zum Thema Inspiration.
Und welches Eis? Gibt es so eine Sorte, die du hast?
Ja, ich esse immer das Spaghetti-Eis Nocciola.
Oh, Spaghetti-Eis ist aber auch wirklich lecker. Und dort ist es am besten. Das ist doch schon mal ein super Tipp, wenn jemand Lust auf Eis hat. Wo lernst du deinen Text? Im Café oder in der Natur?
Meistens zu Hause. Weil ich dann einfach gar nicht abgelenkt werde. Weil wenn ich jetzt in der Natur wäre, dann beschäftige ich mich lieber mit anderen Sachen, also beziehungsweise einfach mit gar nichts.
Ja.
Meistens zu Hause oder im Hotelzimmer, je nachdem, wo ich irgendwie abgeschottet bin und wo mir nichts anderes in den Sinn kommt.
Du hast 2 eigene Pferde. Was fasziniert dich so an Pferden?
Ich habe mir meine Pferde gekauft, weil Pferde in der Lage sind, Menschen zu spiegeln. Nicht, weil sie jetzt eine besonders irgendwie intensive Verbindung zum Menschen aufbauen wollen, sondern weil das in ihrer Natur liegt. Weil sie natürlich, die sind Fluchttiere und in dem Moment, wo der Löwe kommt, müssen sie wissen, will der mich angreifen oder chillt der da einfach nur? Weil Pferde sind Energiesparer. Und die werden jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit, die der Löwe da einmal macht, ausrasten, weil dann haben sie keine Energie mehr, wenn es wirklich ernst ist. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch kommt, gehen sie mit ihm oder ihr in Verbindung und schauen, was bringst du mit? Dient mir das, was du mitbringst? Bist du zum Beispiel sehr lebensfroh und aktiv und ich bin vielleicht eher ein bisschen versumpftes Pferd und denke mir, ach cool, da kann ich so ein bisschen aus mir rauskommen? Oder bist du zum Beispiel dauergestresst und immer aggressiv, weil du von der Arbeit total gestresst bist und bringst das mit zu deinem Pferd? Dann könnte es sein, dass das Pferd also irgendwann sagt, puh, also deine Energie ist immer aggressiv und immer genervt. Ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben.
Ja. Und das, also du siehst an den Pferden sozusagen, nimmst du die auch so ein bisschen als Spiegel, wo stehe ich gerade? Wenn du so viel unterwegs warst, viel gedreht hast, viele Menschen, dass man sagt, okay, und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu dir kommst?
Ja, das wäre jetzt natürlich ganz kurzfristig gedacht. Das ist, glaube ich, aber auch, es geht auch wirklich so in diese ganz langfristigen Sachen. Also was habe ich für eine Einstellung zum Leben? Bin ich prinzipiell lebensbejahend oder manipuliere ich mich selbst oder arbeite ich gegen mich selbst die ganze Zeit und rede mir ein, ich sei ein schlechter Mensch oder ich sehe irgendwie nicht gut aus oder was auch immer, diese tiefen Glaubenssätze. Und an die geht's dann eigentlich langfristig ran. Natürlich habe ich auch mal einen Tag, wo ich einfach genervt bin und gestresst oder Hunger habe. Das merken die dann schon auch. Aber es geht eigentlich um die tieferen Ebenen.
Spannend. Wenn du mit dem Pferd und generell viel in der Natur unterwegs bist, hast du einen Tipp für uns? Wo ist es besonders schön? Wo kann man Dresden-Elbland besonders genießen?
Also ich finde, Natur ist ja schon auch wirklich, sind eben die Elbwiesen.
Ja.
Und wenn man ein bisschen weiter rausgeht, ist es natürlich die Sächsische Schweiz. Also ja, das ist ja ganz klar. Das ist einfach ein wahnsinnig schönes, kleines Gebirge, wo man auch sehr schnell sehr alleine sein kann. Also es ist jetzt nicht, es gibt auf jeden Fall auch viele Ecken, wo es jetzt nicht komplett überladen ist. Es ist ja auch ein Naturschutzgebiet und das ist, wie ich finde, sehr beeindruckend.
Ja. Hast du ein Lebensmotto, was dich trägt?
Ich habe mir ein Lebensmotto integriert, als ich das Buch gelesen habe von Johan Johansson, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Mhm. Und der sagt immer in diesem Buch, naja, es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und das habe ich dann irgendwann für mich auch echt übernommen.
Ja, also simpel, weil, einfach, effektiv.
Ja, so weil ist dadurch es. Kommt man auch so ein bisschen raus aus diesem permanenten Jammern oder Bewerten oder sich Sorgen machen oder über die Zukunft oder über die Vergangenheit nachgrübeln, sondern einfach sagen, das ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt.
Und ehrlich gesagt, finde ich, passt es auch zu dir, zu all dem, was du jetzt erzählt hast, wie auch so dein schauspielerischer, beruflicher Weg war. Ne?
Das
kam
stimmt.
Ja auch so und dann ist es so und mal gucken und dann kommt eben was anderes. Wir springen nochmal in die nächste Rubrik, der halbe Satz. Ich würde dir einen Satz sagen und du kannst den beenden, wie du möchtest. Wenn Museum, dann?
Hygienemuseum Dresden.
Unbedingt, ja. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, wer es nicht kennt, was würdest du sagen, was macht es für dich besonders? Was kann man da entdecken?
Also ich gehe inzwischen mehr in Museen als früher und ich habe oft das Problem, dass ich den roten Faden verliere, dass es mir viel zu viel Input ist,
ja,
und dass ich nicht den Kern verstehe dessen, was die Ausstellung mir sagen will. Und da habe ich ein anderes Gefühl beim Dresdner Hygienemuseum. Also da geht es dann auch mal so um den Menschen in seinem Aufbau. Das ist, glaube ich, eine der Dauerausstellungen. Mhm. Dann wechselt das immer mal wieder mit sehr interessanten Themen. Und die sind nicht überbordend groß,
ja,
sondern oft sehr gut strukturiert und auf den Punkt gebracht. Da gehe ich tatsächlich am liebsten hin.
Ich habe auch noch einen Tipp für Krimi-Fans, und zwar in der Nähe der Frauenkirche, da ist das Forum, die Polizeigeschichte Sachsens. Da muss man sich vorher anmelden, das ist nämlich direkt in der Polizeidirektion. Das kann man sich so vorstellen, interaktiver Medientisch, runde Leinwände, und da kann man den Spuren der Kriminalistik folgen, Täter, Typen, Lehre, Dresdner Tatorte, also total spannend. Warst du da schon mal?
Noch nicht, aber es klingt wirklich interessant. Ja, ich glaube, ja, da muss ich mal hin.
Mein Lieblingsort für einen Kaffee
wäre in der Neustadt das Café Continental. Also wenn ich irgendwo frühstücken gehe, zum Beispiel mit meiner Mutter oder meinen Schwestern, dann meistens dort.
Die haben leckeres Frühstück?
Ja, sehr leckeres Frühstück, guten Kaffee, Café Continental.
Ja, gut. Da können wir Cornelia Gröschel treffen beim Frühstück. Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt
einmal die Innenstadt anschauen, völlig klar. Aber auch mal einfach ein bisschen rausfahren in die anderen Stadtviertel, weil Dresden ist sehr viel mehr als Altstadt und Neustadt.
Vielleicht noch mal zum Schluss, Cornelia, welche Rolle, welchen Charakter würdest du wahnsinnig gerne mal spielen? Was würde dich reizen? Was kommt als nächstes? Ich weiß gar nicht, ich habe auf dem Weg hierher gedacht, was soll noch kommen? Du bist eigentlich noch so jung und du hast schon den Tatort quasi in der Tasche. Was hast du für Träume?
Die Frage wird mir oft gestellt als Schauspielerin, welche Rolle ich unbedingt mal spielen wollen würde. Ich kann die gar nicht so beantworten, weil auch da, ich nehme, was kommt. Also ich sortiere natürlich aus, aber ich merke, das hat viel auch so immer mit meinen aktuellen Lebensphasen zu tun. Wonach fühle ich mich gerade und was passt nicht so gut rein? Es ist natürlich auch im Zuge der Pandemie und auch sowieso ist es gerade sehr, sehr schwierig in der Branche. Es wird sehr wenig gedreht und ich habe die letzten Jahre fast nichts mehr drehen können, außer dem Tatort, weil keine Angebote mehr kamen. Mhm. Und wenn ich aber die Chance habe, es mir auszusuchen, dann folge ich eigentlich immer meinem Bauchgefühl. Ob das eine Figur ist, wo ich das Gefühl habe, ja, das passt gerade zu mir, das kann ich gerade auch oder will ich auch gerade emotional leisten, was die Figur dort erlebt oder nicht. Es gibt also keine klassische Rolle, wo ich sage, ich wollte schon immer mal in einem Western mitspielen oder so.
Aber was könnte jetzt noch kommen? Ist das so, dass du mit einem Auge manchmal so Richtung Hollywood sagst, das würde mich noch reizen? Oder was wäre ein Traum? Oder mit wem würdest du gerne mal spielen?
Schwierigen Fragen. Also schwierig für mich zu beantworten, weil ich das nicht so, ich habe keine so konkreten Träume in diese Richtung. Ich habe mir gewünscht, und das wird sich jetzt aber auch gerade erfüllen, dass ich neben meiner Tatortkommissarin, wo es ja sehr darum geht, sehr tough zu sein und die Polizistin zu spielen und Täter zu überführen und sich mit Leichen zu beschäftigen, habe ich mir gewünscht, eine Rolle mal wieder zu spielen, die sehr sinnlich ist und die sehr weiblich sein darf und wo es um Emotionen geht. Und das werde ich aber jetzt in naher Zukunft drehen. Und das wird eine ganz andere Welt als die der Leo Winkler. Und darauf freue ich mich sehr.
Das Schöne ist ja, du kannst immer in unterschiedliche Rollen schlüpfen und wir können dann auch nochmal eine neue Seite von dir kennenlernen. Auf jeden Fall war es total spannend, dich heute mal live und natürlich Cornelia Gröschel kennenzulernen und nicht Leo Winkler hier zu treffen und mal zu hören, wie du so Dresden wahrnimmst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Alle Infos zu dieser Folge wie immer in unseren Shownotes und unter www.visit-dresden-elbland.de. Und lasst uns auch gerne mal ein paar Kommentare da, ob ihr regelmäßig Tatorte schaut, also so richtige Fans seid oder eben ab und zu. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nu gucke mal da. Ciao, ciao.